Der Mann ist Mitte 50, trägt einen grauen Bart, schaut konzentriert nach vorne. Auf seinem Kopf trägt er eine Haube, gespickt mit Elektroden und Kabeln, die zu einem Rechner führen. So also sieht ein sogenannter Brain Painter aus.
Die Grundidee, die dahinter steckt, oder die grundsätzliche Frage war, ob es inzwischen Möglichkeiten gibt, künstlerisch ein Werk oder ein Bild zu generieren, zu malen, in Anführungszeichen betrachtet, das gar nicht mehr die Notwendigkeit hat, einen Pinsel und eine Farbe zu benutzen, sondern eine Option bietet, allein Kraft meiner Vorstellung und meinem Gedanken, ein Bild auf einer digitalen Leinwand zu fixieren und entstehen zu lassen.
Adi Hösle aus Babenhausen bei Ulm formt Bilder ausschließlich Kraft seiner Vorstellung. Auf der Tagung in Zürich werden die Teilnehmer Zeuge, wie Adi Hösle mit halbgeschlossenen Augen hochkonzentriert auf dem Bildschirm geometrische Strukturen formt, Rechtecke, Dreiecke, Kreise, deren Farben sich ändern, nur weil Adi Hösle das gerade so will. Die Elektroden nehmen seine Hirnaktivitäten auf. Ein speziell dafür entwickeltes Computerprogramm entwickelt daraus die grafische Darstellung. Das Ergebnis eines Forschungsprojektes zwischen dem Künstler einerseits und den Universitäten Tübingen und Würzburg andererseits.
Also der große Reiz für mich daran ist, ich meine, es gibt ja inzwischen genügend Maler, die das seit Jahrhunderten, Jahrtausenden auf klassische Weise probieren und malen. Da kann man ja auch kaum noch was beisteuern. Mich interessieren Möglichkeiten im 21. Jahrhundert mit den technischen Errungenschaften und Möglichkeiten, als Künstler ein neues Feld aufzutun.
Und das heißt, Bilder gestalten ausschließlich durch die Kraft der Gedanken und den entsprechenden technischen Hilfsmitteln. Eine Form der Gedankenübertragung, die nichts mehr zu tun hat mit Hokuspokus und Magie, sondern mit realen Optionen moderner Technologien. Dabei übt die Möglichkeit, seine eigenen Gedanken zu übertragen oder die Gedanken eines anderen zu lesen, schon seit Jahrhunderten eine große Faszination aus.
Wir haben uns bei der Tagung eigentlich mit den historischen Anfängen von Gedankenübertragung beschäftigt, also die ungefähr so ab 1817 zu beobachten sind, und haben uns dann gefragt, wie in den Künsten, also diese Ideen, die auf dem spiritistischen Kontext aufgetaucht sind, umgesetzt worden sind.
Professor Sylvia Sasse ist Literaturwissenschaftlerin an der Universität Zürich, beschäftigt sich dort hauptsächlich mit der Slawistik und hat den jüngsten Gedankenaustausch über Gedankenübertragung organisiert.
Ja, es tauchten so in den 78er Jahren verstärkt sogenannte Gedankenleser auf, die in öffentlichen Vorführungen behauptet haben, sie sind in der Lage, allerdings von Angesicht zu lesen, was jemand anderes denkt. Und dann trat natürlich sofort die Wissenschaft aufs Podest und hat versucht, diese als Betrüger zu entlarven.
Was seinerzeit gar nicht so schwer war, obwohl die Gedankenleser des 19. Jahrhunderts in ihren öffentlichen Vorführungen erstaunlich gut darüber Bescheid wussten, was ihr Gegenüber gerade dachte, ohne auch nur ein Wort mit diesem gesprochen zu haben. Und damit war die Katze aus dem Sack. Gedankenlesen. Dieses Thema beflügelte die Fantasie der Romanautoren.
Die Künste hat das natürlich fasziniert, ob das möglich ist. Und die haben das dann nicht nur inhaltlich verarbeitet, sondern sich insgesamt Gedanken gemacht, zum Beispiel die Literatur. Ich bin ja Literaturwissenschaftlerin, hat sich Gedanken darüber gemacht, ob eine Übertragung praktisch mit dem Hilfsmittel Sprache der Gedanken möglich ist. Und unser Forschungsprojekt, das wir haben, untersucht im Grunde die Schnittstelle zwischen Sprachübertragung und Gedankenübertragung so zwischen 1870 und 1930 in Russland und in der beginnenden Sowjetunion.
Und dies hat seinen Grund. Nachdem die Kommunisten 1917 das Zarenreich hinweggefegt hatten, begann dort ein umfassender Prozess der Gleichschaltung auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Für die Herrschenden war dies ein notwendiger Schritt, um ihre Macht zu zementieren. Ausgerechnet in dieser Zeit fand das Motiv der Gedankenübertragung häufig Eingang in die Science-Fiction-Literatur der frühen Sowjetunion. Für Literaturwissenschaftler Matthias Schwarz vom Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin ist dies kein Zufall.
Viele Geschichten handeln davon, wie mit Hilfe von maschinellen Medien, Radio, Lebensstrahlen ganze Kollektive dann manipuliert werden können und deren Gedanken gleichgeschaltet werden, in Krieg gehetzt werden oder auch irgendwie Subjekte dann zerbrochen werden können, selber maschiniert werden können zu Maschinen, die nur noch den Befehlen ihrer Führer gehorchen. Das ist in den 20er Jahren in der Sowjetunion noch sehr breit als Thema vorhanden.
Gedanken lesen, das hatte sich in der sowjetischen Science-Fiction-Literatur zum Synonym entwickelt für Massenmanipulation, für Gleichschaltung. Doch auch in Westeuropa ließen sich die Autoren gerne von den Möglichkeiten der Telepathie beflügeln. Vor allem dachten sie sich die unterschiedlichsten Rahmenbedingungen aus, unter denen Gedankenübertragung möglich sein sollte.
Wenn man eine Gedankenübertragung beweisen will, dann muss man immer sich praktisch eine Theatervorstellung parallel ausdenken. Man braucht irgendwie einen Apparat, ein Beweisinstrument. Es gibt Zuschauer, die das beweisen müssen. Man muss im Prinzip eine Art Setting sich überlegen. Das hat uns interessiert. Also wie macht man das eigentlich? Welche Apparate werden daraus gedacht? Welche Rolle spielt Sprache bei der Gedankenübertragung?
Mit dieser Fragestellung nimmt Slawistin Silvia Sasse auch Schriftsteller der Gegenwart unter die Lupe, beispielsweise die in Berlin lebende russische Autorin Julia Kissina. Die ist bekannt für ihre spiritistischen Seancen, zu denen sie regelmäßig Künstler und Kulturkritiker einlädt. Dabei nehmen sie angeblich Kontakt auf mit verstorbenen Künstlern. Für Literaturwissenschaftlerin Silvia Sasse ist es dabei völlig unerheblich, ob man an eine solche Möglichkeit glaubt oder nicht. Viel spannender ist das, was aus solchen Sitzungen protokolliert wird. Ein Stück weit Literatur, die das an sich Unmögliche thematisiert, nämlich der Kontakt mit dem Jenseits.
Interessant war, was haben Künstler, die Möglichkeit haben, mit verstorbenen Künstlern zu sprechen, eigentlich für Fragen? Und sie hat aus diesen Fragen und Antworten dann Dialoge gebildet. Und wenn Sie das lesen, sind das wunderbare literarische Texte. Es sind Interviews im Grunde mit toten Künstlern in einem ja künstlerisch-parodistischen, spiritistischen Setting.
Telepathie. Diesem Begriff haftete in der Literaturgeschichte stets etwas Irrationales, Geheimnisvolles, Spiritistisches an. Da kommen die Möglichkeiten der modernen Computertechnologie, die mit Elektroden und Rechner das Malen eines Bildes Kraft der Gedanken des Künstlers möglich machen, einer Entzauberung dieses Begriffes gleich. Oder doch nicht? Silvia Sasse.
Mir scheint es dann aber letztlich zu sein, dass das alles auch wieder nur neue Interpretationen letztlich der Möglichkeit von Visualisierung oder akustischer Voraugenstellung sind und im Grunde auch nicht viel mehr erklären. Es kommt nur eine neue Apparatur hinzu. Ich kann diesen Prozess erklären, ich kann ihn technisch erklären, aber es ist ja nicht der Gedanke, der erscheint. Es ist also das fantastische Potenzial dieser Gedankenübertragung bleibt nach wie vor bestehen.
Wohl wahr. Für Adi Hösle, dem Maler aus dem Schwäbischen, bietet die Möglichkeit des Brain Paintings jedenfalls fantastische neue Ausdrucksmöglichkeiten, wenn sich die Technologie weiter verfeinert.
Wenn man jetzt so eine Vision hat oder eine Utopie hat als Künstler, kann ich mir vorstellen, dass ich irgendwann auf einem hohen Berg stehe und mir dieses Werk nur noch denke und es wird tatsächlich in Realzeit im Grunde genommen vielleicht an die Wand in einer Galerie dann projiziert.